Heute sind wir nicht bei dem Lukas-Evangelium, wo wir die ganze Zeit schon uns mit beschäftigen, sondern heute geht es um das Leben. Hängt damit zusammen, wir wollten ursprünglich eine Organisation einladen, haben wir auch eingeladen, die heißt 1000 Plus, und sie sollte etwas berichten, wie sie auch Frauen in Not hilft, und zwar Frauen, die schwanger geworden sind und die dann vor der Entscheidung stehen, treiben wir das Baby ab oder nicht. Und da gibt es ja in Deutschland etliche Organisationen, die da helfen. Jetzt hat aber diese Organisation abgesagt aus Mangel an Mitarbeitern, aber ich habe dann gedacht, ich werde trotzdem das Thema halten. Ja, wo es darum geht, um die Kostbarkeit des Lebens, und möchte euch ja mitnehmen, wie Gott mich eben auch in diesem Gedanken geführt hat. Das Leben selbst ist für uns Menschen eher ein Geheimnis. Wir wissen nicht, wie Leben wirklich ist und wie neues Leben entsteht. Wir können nur beobachten, wir können sehen, was alles benötigt wird, damit neues und unabhängiges Leben überhaupt entsteht. Aber wir können nur die sichtbaren Zusammenhänge nennen. Je mehr wir mikroskopisch beobachten, desto mehr sehen wir, wie komplex auch das alles ist und wie kompliziert. Aber wir wissen nicht, wie Leben wirklich entsteht. Was wir wissen ist, Leben kommt immer nur aus Leben. Und niemals kommt Leben von Unbelebtem. Das ist übrigens auch ein großes Problem der Evolutionstheorie. Diese sagt nämlich, dass Unbelebtes nur viel, viel Zeit und somit viele Zufallsmomente braucht, um Leben zu entwickeln. Demgegenüber können wir sagen, dass alle Wissenschaftler der ganzen Welt mit dem ganzen Wissen der Menschheit, also was jemals ein Mensch gedacht hat und probiert hat und so weiter, alle Wissenschaftler mit allem Wissen dieser Welt können kein unabhängiges Leben, das heißt Leben aus toter Materie, entwickeln oder erschaffen. Ja, der Hirnschmalz sämtlicher kluger Leute, und zwar zu allen Zeiten, ist dazu unfähig, Leben aus toter Materie zu erschaffen. Und dann soll das der über Jahrmilliarde wiederholte Zufall können. Der soll es dann schaffen. Ein Beispiel, was meint ihr, wenn man eine Kiste mit nur 1000 Legosteine füllt, die alle zusammengesetzt schon ein Haus ergeben? Wie lange müsste man diese Kiste schütteln, damit zum Beispiel dieses Haus entsteht? Es wird nie passieren. Eher gehen die Steine kaputt, ja, als dass man mit diesen Steinen dann irgendwann mal nach Millionen von Jahren ein Lego-Haus zusammengeschüttelt hätte. Was braucht man, um ein Lego-Haus zu bauen? Es braucht ja die Gedanken eines kleinen Kindes, das logisch und nach einem Plan vorgeht. Ja. Es braucht einfach Intelligenz. Und je komplizierter eine Sache ist, je mehr Intelligenz wird benötigt. Deshalb kann nur Gott selbst das Leben, welches wir auf dieser Erde sehen, erschaffen haben. Wenn aber das Leben durch Zufall entstanden wäre und sich dann weiterentwickelt hätte, was wäre dann die logische Konsequenz? Es gäbe auf einmal keine Begründung, warum ein Schimpansenbaby weniger wertvolles Leben hätte, wie zum Beispiel ein Kind mit Behinderung. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand Peter Singer, von dem schon was gehört hat. Es ist eigentlich ein sehr bekannter Philosoph, dessen jüdische Eltern aus Wien wegen dem Nationalsozialismus nach Australien flohen. Und dieser Peter Singer ist ein großer Tierschützer. Er schreibt in seinem Buch Praktische Ethik Folgendes. Hier geht es jetzt um Menschen. Die Tötung eines behinderten Säuglings ist nicht moralisch gleichbedeutend mit der Tötung einer Person. Sehr oft ist sie überhaupt kein Unrecht, also die Tötung eines behinderten Säuglings. Bis zu einem Monat nach der Geburt, so Singer, sei so etwas unter bestimmten Voraussetzungen moralisch erlaubt. Also auch wenn das Baby auf die Welt kommt, könnte man es, weil es noch keine Person wäre, töten. Außerdem schreibt Singer, ich habe dafür argumentiert, dass das Leben eines Fötus nicht mehr wert ist als das Leben eines nichtmenschlichen Lebewesens auf einem ähnlichen Stand. Dabei geht es darum, ob der Fötus denken kann und sich seiner selbst bewusst ist. Also das heißt, das ist so etwas, was für ihn wichtig ist. Er muss irgendwo denkende Fähigkeiten haben und sich seiner bewusst sein. Weiter schreibt Singer, und das, weil kein Fötus eine Person ist. Ja. Kein Fötus denselben Anspruch auf Leben hat wie eine Person. Und sein Resümee ist folgendes. Wenn der Fötus nicht denselben Anspruch auf Leben wie eine Person hat, und davon geht ja Singer aus, dann hat ihn das Neugeborene offensichtlich auch nicht. Und das Leben eines Neugeborenen hat also weniger Wert als das Leben eines, vielleicht in Klammern erwachsenen, Schweines, eines Hundes oder eines Schimpansen. So, dies, liebe Geschwister, ist keine Hinterhofphilosophie, sondern sie erobert unsere Welt. Singer hat 2011 den Ethikpreis der deutschen atheistischen Giordano-Bruno-Stiftung bekommen. Ja, in Deutschland herrscht bei uns, und das wissen wir, allgemeiner Konsens, dass rettet die Bienen wichtiger ist, wie rettet die Föten. Und mit der Verwerfung von Gottes Wort hat die Welt ihre Kompassnadel nicht nur verloren, sondern abgebrochen. Sie weiß nicht mehr recht, was überhaupt richtig und falsch ist. Sie wissen es nicht mehr. Viele haben jedoch das Gefühl, dass da was nicht stimmt. Man kann sich über die Auswüchse dann letztendlich empören oder sich auch einfach ins Private zurückziehen. Naja, lass die Welt sein und wir machen meins, ja, oder ich mache meins. Aber die Frage ist, ist das für uns als Christen, für uns als Gemeinde der richtige Weg? Wir als Gemeinde und jeder einzelne Christ ist in diese Welt ja als Licht hineingestellt worden. Menschen sollen bei uns Orientierung finden und wir sollen somit auch Orientierung geben. Diese Predigt soll genau dazu dienen. Oft reden wir über das ewige Leben, ja? Wozu der Mensch geschaffen ist. Er soll einmal bei Gott ewig sein Zuhause haben. Und das wollen wir auch betonen und das auch immer wieder weitergeben. Aber heute reden wir von dem irdischen Leben. Und das Erste, was wir heute bedenken werden, dass der Schöpfer unterschiedliche Arten von Leben erschaffen hat. Die Bibel sagt, dass Gott, der ja der Schöpfer ist, gesprochen hat und Leben in diese Welt erschaffen hat. Ja. Und liebe Geschwister, wenn wir mit Menschen sprechen, die an die Evolutionstheorie glauben, dann sollten wir voller Zuversicht sagen, die Bibel sagt. Ja? Die Bibel sagt, Gott ist der Schöpfer. Du musst nicht beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Du bist Zeuge und nicht Beweisführer. Vertraue Gott, dass er durch seinen Heiligen Geist am Herzen des anderen wirkt. Bezeuge einfach deinen Glauben und lade deinen Gesprächspartner ein, einfach mal deine Argumente anzuhören. Die Bibel sagt, dass Gott der Schöpfer ist. Und das Leben kommt von dem Ewigen, der schon immer lebt. Leben kommt eben von Leben. Leben kam aus dem willentlichen und planvollen Akt Gottes. Gott sprach und es wurde. So hat Gott die Welt gemacht, mit allem, was darauf lebt. Die Bibel sagt, dass Gott auf dieser Welt, wie ich schon angedeutet habe, unterschiedliches Leben schuf. Dieses Leben kann man in drei Bereiche einteilen. Einmal, es ist das pflanzliche Leben, dann das tierische Leben und das menschliche Leben. Da in 1. Mose 1,11, da heißt es, und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Zweite, 1. Mose 1,24, und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Wesen hervor, nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art, und es geschah so. Und dann Vers 26, und Gott sprach, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und dabei macht der Schöpfer klar, dass sein geschaffenes Leben einen unterschiedlichen Wert hat. Einmal das pflanzliche Leben. Das Gras, die Sträucher, die Bäume leben zwar, aber sie dienen mit ihrem Dasein grundsätzlich den anderen Lebewesen. Sie müssen sogar ihr Leben verlieren, um den anderen Lebewesen zu dienen. Es ist kein Mord, wenn wir Salat pflücken, zubereiten und essen. Das Gleiche gilt aber auch für die Tiere. Es ist richtig, dass Gott dem Menschen im Paradies nicht die Tiere zur Nahrung gegeben hat. Im Paradies war der Tod noch nicht eingekehrt und selbst, ja, die Tiere untereinander haben sich nicht aufgefressen. Übrigens, das tausendjährige Reich bringt unter der Herrschaft des Herrn Jesus dieser Erde nochmal paradiesische Zustände. Da heißt es nämlich in Jesaja 65, Vers 25, Wolf und Lamm werden einträchtig weiden, ja, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Löwe, Lamm, Wolf, alle zusammen und der Löwe frisst Stroh. Aber das ist ja nicht in unserer Zeit. Schauen wir mal das tierische Leben an, also das Leben der Tiere. Wie sollen wir denn mit Tieren umgehen? Grundsätzlich gilt folgender Satz: Der Gerechte erbarmt sich über sein Vieh. Das Herz der Gottlosen aber ist grausam. Grausamer Umgang mit den Tieren ist ein Zeichen von Gottlosigkeit. Sehen wir. Auch Tiere sollen Erbarmen im Herzen der Gläubigen finden. Jedoch dürfen Tiere nicht vermenschlicht und erst recht nicht vergöttert werden. Die Gottlosigkeit der Menschen geht nämlich in zwei Richtungen. Hier die eine: Tiere werden von Menschen gequält. Die einen haben einfach Freude am Quälen von Tieren. Das gibt es. Ja, könnt ihr mal kleine Kinder beobachten, wie sie mit Fröschen vielleicht umgehen oder sowas. Die einen haben eben Freude am Quälen, andere nehmen die Qual der Tiere billigend in Kauf, um ihren Gewinn zu maximieren. Das gibt es auch. Jedoch beschreibt die Bibel auch eine andere Richtung. Und davon berichtet der Römerbrief. Römer Kapitel 1, ab Vers 22, da heißt es: Da sie sich für weise hielten und sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie dahingegeben. Und jetzt wird es gezeigt, was da dann auch herauskommt. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Hier werden Tiere verehrt. Dabei sollten wir nicht nur an Religionen denken, die eine Tierverehrung haben. Tierschutz kann auch zu solchen Auswüchsen kommen. Ja? Und so manches Haustier kann die Ehre eines Kindes oder sogar eines Gottes bekommen. Ja? Das heißt, dass ein Tier das Wichtigste im Leben des Menschen wird, dem sich dann auf einmal alles andere unterzuordnen hat. Götter werden nicht einfach nur mit gefalteten Händen angebetet. Das macht der Herr mit dem sogenannten zwei Herren deutlich. Der Herr Jesus hat ja mal gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Den einen entweder wird er hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Das ist in Matthäus 6, Vers 24. Und da war das jedem Zuhörer klar: Mammon dienen, also dem Geld dienen, bedeutet nicht, dass man vor dem Geld niederfällt und das Geld anbetet. Sondern es geht ja darum, was ist das Höchste in meinem Leben? Ja, nach was strebe ich? Das ist also ein Konkurrenz. Das Geld hier, was der Herr Jesus gesagt hat, ist zur Konkurrenz von Gott gesehen. Und so können es aber auch ja, Menschen sein und sogar Tiere sein. Wir haben gesehen, wie gottloses Leben in Bezug zum Tier aussieht. Wie ist aber der rechte Umgang? Tiere dürfen von Menschen gebraucht werden. Obwohl Tiere sicher auch einen eigenen Willen haben. Ja. Wer eine Katze schon mal hatte, ich hatte schon etliche Katzen, der weiß, eine Katze hat einen Willen. Aber Menschen sind dazu gemacht, über die Tiere zu herrschen. Es geht hier nicht um eine Partnerschaft. Ja? Also Tier ist mein Partner. Ein Tier kann man zur Feldarbeit einsetzen, ja, zur Verpflegung seiner Familie. Sicher darf so ein Tier auch zur persönlichen Freude sein, ja, dass man sich am Tier erfreut. Aber Tiere dürfen auch zu Testzwecken gebraucht werden, dass man eben das Medikament nicht bei Menschen testet, sondern erstmal bei Tieren. Der Mensch darf auch Tiere töten, ohne dass er vor Gott schuldig ist. Warum? Weil Gott es erlaubt hat. Als die Sintflut zu Ende war, hat Gott dem Noah Folgendes gesagt: Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen, wie das grüne Kraut habe ich es euch gegeben. Also, wenn es sich regt und wenn es lebt, kannst es essen. Du musst es nicht alles essen, was sich regt und lebt, aber du sündigst nicht, wenn du es isst. Ja. Jetzt kommen vielleicht so manche Bibellehrer oder Bibelleser auch auf den Plan, aber halt, hat Gott nicht von unreinen Tieren gewarnt? Ja, das stimmt. Das hat er dem Volk Israel nahegelegt, als Gott mit ihnen den aus heutiger Sicht alten Bund am Berg Sinai geschlossen hat, dann hat er besonders darauf hingewiesen, dass sie sich von unreinen Tieren fernhalten müssen. Diese Zeit wurde aber von dem neuen Bund, der durch den Herrn Jesus kam, abgelöst. Der Herr Jesus sagt: Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen. Ja? Also wenn du irgendwas isst, was sich regt und lebt, und du hast es tatsächlich gegessen, dann bist du jetzt nicht verunreinigt, sagt der Herr Jesus. Sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt, was in deinem Herzen ist. Für unsere Zeit sagt der Herr Jesus Folgendes: Du kannst alles essen und nichts macht dich dabei unrein. Du sündigst in keiner Weise, wenn du etwas isst. Du kannst jedoch aus deinem Herzen heraus sündigen. Wir sündigen somit nicht, wenn wir Fleisch und Wurst essen. Jesus selbst war ja auch kein Vegetarier. Wisst ihr das? Wieso denn? In Lukas 22, 15 heißt es: Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Und Passa essen bedeutet nicht einfach nur Brot essen. Man hatte damals auch ein Lamm geschlachtet, das Passalamm. Und das aßen die Gläubigen. Vegetarismus kann man sicher aus gesundheitlichen Gründen bevorzugen, aber nie aus ethischen Gründen. Der Fleischesser ist in Gottes Augen nicht sündiger als der Gemüseesser. Lasst euch da kein schlechtes Gewissen machen, bitteschön. Gott hat die Tiere für uns Menschen auch zum Essen gegeben. Wer hier anders denkt, dem ist die Kompassnadel bei diesem Thema verloren gegangen. Er verlässt sich auf einmal auf seine subjektiven moralischen Vorstellungen oder seine Gefühle, aber nicht auf das Wort Gottes. Wie gesagt, Veganer oder Vegetarier aus gesundheitlicher Überzeugung oder einfach, weil es ihnen besser schmeckt, kein Problem. Es ist aber ein großes Problem, wenn man einen moralischen oder sogar christlichen Grund nennt. Das Töten eines Tieres ist kein Mord und somit auch keine Sünde. Tiere wurden von Gott weder erlöst, noch kommen sie in den Himmel. Warum? Weil Tiere eben keine Menschen sind. Gut. Das menschliche Leben. Ich komme jetzt zu diesem Thema. Und wir werden gleich sehen, dass Gott bei der Erschaffung des Menschen ganz anders vorgegangen ist. Wie war es nun mal bei den Tieren? Hier. Und Gott sprach: Die Erde bringe lebendige Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und so weiter. Gott hat von außen, indem er sprach, jede Tierart erschaffen. Und wie war es beim Mensch? Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Ja? Wir sehen hier erst den feierlichen Entschluss, den Gott sich selbst auch gegeben hat. Ja, Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist haben sich entschlossen, Leben zu schaffen. Und zwar Leben, das ihnen ähnlich ist. Das gab es vorher noch nicht. Weder Pflanze noch Tier. Sie sind nicht nach Gottes Bild geschaffen. Wir sehen auch jetzt schon die Aufgabe dieser Ebenbilder. Die haben nämlich tatsächlich über die anderen Leben zu herrschen. Ja. Und somit wird bei diesen beiden Aussagen, Ebenbilder Gottes und Herrscher über alles andere, vieles deutlich. Alles auf dieser Welt soll also diesen, die jetzt geschaffen werden, dienen. Es geht, wie ich schon vorher sagte, nicht um Partnerschaft innerhalb der verschiedenen Leben, sondern um Herrschaft. Wie Gott den Menschen dann erschaffen hat, ist da nochmal besonders eindrücklich. Die Bibel sagt: Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott hat hier nicht wie bei anderen Tieren einfach gesprochen. Er hatte einen feierlichen Entschluss gehabt und dann selbst Hand angelegt. Er bildete den sichtbaren Teil des Menschen aus Staub der Erde. Hier formte er den Leib. Das Wort, das hier im Hebräischen gebraucht wird, beschreibt das Werk eines Künstlers. Also Gott hat das kunstvoll gemacht. Der Mensch kommt nicht vom Tierreich. Gott nahm nicht einen Gorilla und modellierte diesen um, sondern er nahm Erde. Dass der Mensch zum Teil aus Erde gemacht wurde, soll verdeutlichen, dass er nicht Gott ist oder werden wird, wie zum Beispiel die Mormonen das glauben. Der Mensch ist irdisch. Er ist von der Erde. Deshalb, Mensch, handle nicht wie ein Gott. Handle nicht so, dass deine Gebote losgelöst oder sogar im Widerspruch zu Gottes Geboten stehen könnten. Geht nicht. Du bist von der Erde genommen. Nimm somit deinen Platz auch ein. Blicke auf zu Gott und sei kein Gott. Der andere Teil des Menschen ist der Atem Gottes. Gott gibt sein ewiges Leben in den Körper des Menschen. Er spricht nicht, sondern er blies seinen Atem in den Menschen. Somit hat der Mensch göttliches Leben in sich. Das macht ihn zum Ebenbild Gottes hier auf der Erde. Wisst ihr, warum, dass der Mensch im Gegensatz zu Pflanzen und Tieren tatsächlich unsterblich ist? Weil Gott seinen Atem in den Körper des Menschen gegeben hat. Darum, ja, geht es. Und damit gab er ihm auch das Leben. Der Mensch wurde dadurch eine lebendige Seele. Man kann auch sagen, ein lebendiges Wesen. Der dreieine Gott hat hier den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Dabei macht die Bibel deutlich, dass der Mensch tatsächlich auch aus drei Teilen besteht. Der Paulus schreibt das im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Somit, und zwar so, wurde der Mensch eine lebendige Seele. Aber er ist nicht nur eine lebendige Seele, sondern er hat auch eine Seele, wie wir es auch hier sehen. Jetzt der Umgang mit menschlichem Leben. Wie sollen wir denn miteinander umgehen? Mit dem Leben, das direkt aus Gott kommt. Wie sollen wir mit denen umgehen, die nach Gottes Ebenbild geschaffen sind und hier existieren? Wir wollen uns einmal vor Augen führen, wie Gott reagiert hat, als das erste Mal ein Mensch ermordet wurde. Da heißt es in 1. Mose Kapitel 4, ich lese ab Vers 8. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er aber antwortete: Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Horch! Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden, und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Vergossenes Menschenblut schreit zu Gott. Getötete Menschen rufen Gottes Fluch hervor. Wer Gottes Ebenbilder einfach ermordet, der legt den Fluch Gottes auf sein Leben und auf sein Land. Wer Menschen tötet, wird kein ruhiges Leben mehr führen können. Sie werden selbst die Stimme des Blutes hören. Und auch die Worte unstet und flüchtig sind hier zu bedenken. Manche fragen sich, ja, und wie ist das mit der Todesstrafe oder die Kriege, die Gott im Alten Testament angeordnet hat? Das könnte sicherlich mal ein Thema sein, welches wir in einer besonderen Predigt beleuchten können. Grundsätzlich möchte ich aber Folgendes sagen: Gott ist der Herr über alles Leben und nicht wir Menschen. Deshalb kann Gott auch Gebote geben, die Menschen auffordern, andere Menschen zu töten. Aber, und das muss klar sein, dass es dem Willen Gottes entspricht. Wie zum Beispiel nach der Sintflut. Da hat Gott dem Noah ein Gebot gegeben. Da heißt es, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Und jetzt der Grund. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Weil der Mensch nach Gottes Bild gemacht wurde, muss ein mordender Mensch mit der Höchststrafe belegt werden, die es hier auf dieser Erde überhaupt gibt. Das ist der Tod dessen, der diese Tat vollbracht hat. Was wollte Gott eigentlich damit erreichen? Ja, dass die Menschen das Morden aufhören. Das wollte Gott erreichen. Dass jeder Angst hat und sich scheut, so etwas zu tun. Aber heute werden weltweit jährlich 50 Millionen Menschen durch Abtreibung getötet. Das ist so viel, wie Spanien Einwohner hat. Jedes Jahr. Holland würde fast dreimal sterben. In Deutschland allein sind es jährlich 100.000. Das sind so viele, wie Kaiserslautern Einwohner hat. Traunstein mit seinen 19.000 Einwohnern würde mehr als fünfmal sterben. Wenn damals das Blut von Abel zu Gott schrie, was ist wohl heute los? Aber ist eine Abtreibung überhaupt eine Tötung eines Menschen? Beginn des menschlichen Lebens. Die Frage ist, wann ist der Mensch ein Mensch? Oder gibt es eine Zeit, wo der Mensch kein Mensch ist oder kein Mensch mehr ist? Singer erklärt den Menschen erst zum Menschen, wenn er sichtbar und erfahrbare Merkmale einer personhaften Äußerung hat. Dann kann der Fötus und der Säugling sich eigentlich nicht so wie eine Person äußern, hat nicht so eine Persönlichkeit an den Tag gelegt, dann ist Töten natürlich für Singer erlaubt und kein Unrecht. Diesen Gedanken kann man übrigens mühelos ausweiten, dass auch stark demente und behinderte Menschen darunter fallen und man sie dann auch einfach töten kann, wenn sie sich nicht mehr ihres Menschseins bewusst sind. Ja. Ich weiß, ich habe ja hier im Seniorenheim gearbeitet und da gab es auch eine Frau, die war wirklich, sie wusste nicht, wer ich bin und wusste nicht mehr, wo sie ist und sie wusste gar nichts mehr. Ja. Konnte auch keinen gescheiten Satz mehr sagen, auch kein Wort. Ich weiß, es kann in ein solches Stadium kommen, dass der Mensch nicht mehr sich menschlich in dieser Weise normal äußern kann. Aber ja, manche sehen hier so eine Grenze, wenn der nicht mehr personhaft sich darstellt, dann ist er auch kein Mensch mehr. Es wird leider nicht die Biologie, das heißt das menschliche Leben, als grundsätzliches Ebenbild Gottes angesehen, sondern man zieht subjektive Grenzen, so wie Singer oder andere dies ziehen. Wann beginnt aber der Mensch? Was sagt die Bibel? In Psalm 139, Vers 13 heißt es, denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war dir nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig. Was sagt David über sich und seine Entstehung aus? Im Schoß meiner Mutter wurde mein Körper von Gott gebildet. Dies ist ein echtes Wunder und bringt den David zum Danken. Dann, Gott hat kunstvoll dafür gesorgt, dass sich auch meine Knochen entwickelten, und zwar ganz im Verborgenen. Konnte man nicht sehen, damals auf jeden Fall nicht, heute im Ultraschall oder so geht es schon mehr. Weiter heißt es, ich war ein ungeformter Keim. Dieses Wort beschreibt den frühen Embryonalzustand des Menschen. Dabei wird klar, dass David nicht erst zu diesem ungeformten Keim wurde oder aus diesem ungeformten Keim herauskam, sondern er ist es. Ja? Und in diesem Stadium werden schon die Tage Davids von Gott gezählt. Davids Tage fingen also schon lange vor seiner Geburt an, und zwar im Bauch seiner Mama. Die Bibel macht deutlich, dass der Mensch schon ein ungeformter Keim ist, ja, und nicht daraus irgendwie entsteht. Und die Wissenschaft macht deutlich, dass menschliches Leben mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzellen entstanden ist. Alles, was dann noch dieser Keim braucht, ist Essen, Nahrung. Es wird noch Nahrung dazugefügt, aber keine weiteren Bausteine, dass man daraus etwas erst entwickelt. Ja? Wenn Ei- und Samenzelle zusammen sind, braucht es bloß noch Essen. Und dann geht's weiter. Beim genaueren Nachforschen gibt es sicherlich noch so manche Fragen bei der Entstehung des Menschen, aber wir bekennen, gestützt auf das Wort Gottes, dass David schon als ungeformter Keim da ist. Und wenn dieser Keim abgetrieben würde, hätte man David und somit Gottes Ebenbild abgetrieben. Nun hat die Jugendorganisation der SPD ihren Bundeskongress vom 30.11. bis 2.12. Da hat sie die Legalisierung von Abtreibung ohne Fristen beschlossen. Das heißt Abtreibung bis kurz vor der Geburt. Und dass dies wirklich schon in die Tat umgesetzt wird, macht der Bundesstaat New York deutlich. Er war der erste Staat in den USA, in der Abtreibung legalisiert wurde. Und jetzt ist er auch der erste Staat, der Abtreibung bis kurz vor der Geburt legalisiert. Nur wenn das Kind aus der Mutter ist, ist es in Sicherheit. Aber nach Singer muss es ja dann auch noch personhafte Züge haben. Sehen wir, in welcher Welt wir leben? Das ist unsere Welt. Das ist nicht 3200, sondern 2019. Genau. Menschen sind kostbar. Sehen wir, dass das auch in Gottes Augen uns so nahegebracht wird. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Gott beschenkt seine Menschen mit Kindern. Gott gibt kleine, hilflose Kinder als Geschenk in die Arme ihrer Eltern. Sie sollen an diesen ihren Kindern Liebe üben, sie begleiten, sie erziehen. Und zwar zu solchen Menschen erziehen, die wieder Kinder als eine Gabe Gottes annehmen. Und nicht einfach, ja, es war ein Unfall, was Lästiges. Nein, es ist ein Geschenk. Kinder gehören zu Gottes größten Geschenken, die er seinen Menschen machen kann. Wobei, das wissen wir, sein größtes Geschenk ist nicht die Gesundheit, sondern sein Sohn, der am Kreuz stellvertretend für die Sünden aller Menschen sein Leben ließ. Da heißt es ja auch, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, ja, eine Gabe, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Darin sehen wir auch, wie wertvoll der Mensch in Gottes Augen ist, weil er so einen hohen Preis bezahlt, seinen Sohn. Und dieser Sohn bezahlte auch den höchsten Preis, den er geben konnte, nämlich sein Leben. So kostbar ist der Mensch in Gottes Augen. Ja. Und so ist auch das Anvertrauen eines Kindes, welches das Ebenbild Gottes ist, ein hohes und wunderbares Geschenk. Dieses Geschenk, und zwar ganz gleich, wie die Umstände waren, gilt es anzunehmen und im Blick auf unseren Herrn zu umsorgen und zu pflegen. Und dafür müsste es in einer gottesfürchtigen Gesellschaft möglich sein. Dass in unserer Welt die Sünde überhand genommen hat, dass Frauen vergewaltigt werden, dass Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe als völlig normal angesehen wird und ständig stattfindet, dass junge Menschen nicht mehr die guten Ordnungen Gottes in den Schulen gelehrt wird, ja, dass sie gar nicht mehr davon so hören können, das ist wirklich, wirklich schlimm. Und Sünde bringt immer wieder Sünde hervor. Aber Sünde kann man nicht durch Töten wieder gut machen. Sünde versklavt nur noch mehr und das Blut schreit. Und mir scheint es so, dass diejenigen, die es hören, weil sie es selbst getan haben, nur noch lauter schreien müssen, damit sie ihr Gewissen zur Ruhe bringen oder irgendwie übertönen. Gott zeigt den Ausweg. Die Welt braucht Einsicht und dann Gottes Vergebung. Betroffene Frauen und Mädchen muss unbedingt geholfen werden. Es gibt Berichte von den ersten zwei Jahrhunderten der Kirchengeschichte, dass Christen viele Findelkinder einfach adoptiert haben, damit sie nicht umkommen. Einfach gesagt, ja, wir nehmen dich auch noch auf. Gut, dass es heute Organisationen gibt und Hilfen gibt, wie zum Beispiel Caleb, die schwangeren Frauen auch helfen. Auch wir dürfen keine Moralapostel sein, die einfach nur die Sünde anprangern, sondern wir sollen, wie Jesus, die Sünder lieben. Denn Sünde zerstört den Menschen und bringt nur Leid und Tod. Aber sie kann durch das Opfer, welches der Herr Jesus mit seinem Tod am Kreuz erbracht hat, vergeben werden. Es gibt die Möglichkeit des Heilwerdens und der Vergebung und der Gesundung der Seele. Wir haben gehört, dass Gott diejenigen, die töten, wie Kain den Fluch der Ruhelosigkeit auferlegt. Dadurch sollen sie erkennen, welch eine Schuld sie auf sich geladen haben. Aber der Herr Jesus, der Sohn Gottes, ist von Gott gesandt worden und zwar mit einer Mission. Da sagt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der Herr Jesus lädt jeden ein, der mühselig und beladen ist, der auch diesen Fluch vielleicht in seinem Leben erlebt hat. Und er soll ganz bewusst die Jochgemeinschaft mit dem Herrn Jesus anstreben, gemeinsam mit ihm leben, um dann zur Ruhe zu kommen. Jesus kann Ruhe schenken. Deshalb, wer diese Not in sein Leben hineingebracht hat, kann ich nur sagen, geh zu Jesus. Lass sie dir diese Not, schildere sie und lasse dir das alles vergeben und lege dein Leben in seine Hand. Er soll dich führen. Zum anderen macht deutlich, dass Abtreibung nie eine mögliche Option ist. Wenn du mit Menschen sprichst, ja, Abtreibung ist nie eine Option. Ja. Und schenk ja diesem Menschen Gehör, überleg, wie du ihm helfen kannst. Denn bei einer Abtreibung wird immer ein unschuldiger Mensch, der ein Ebenbild Gottes ist, getötet. Gott möge uns in dieser immer dunkler werdenden Zeit als Lichter für verlorene Menschen, die Orientierung suchen, gebrauchen. Amen.